Währenddessen in Wolfsburg.
Herzlich willkommen, hallo.
Quasi letzten Folge in diesem Jahr.
Genau, zu den Bahnhelden.
Genau, Folge 11. Wir wollen noch mal ein bisschen auf die letzten Entwicklungen in der bunten Welt der Schienenmobilität zurückblicken und knüpfen einfach direkt als erstes an die letzte Folge 10 an, unserer ICE-Folge.
Ja.
Unserer ICE-4-Folge.
Genau, zu den alltagspraktischen Erfahrungen. Ich bin ihm ja ziemlich nachgejagt, beziehungsweise das tue ich irgendwie immer, wenn es einen neuen Zug zu testen gibt, und meistens klappt das auch gar nicht. Den Velaro D bin ich immer noch nicht gefahren. Aber ich habe es geschafft. Und nicht von Göttingen, wie man vielleicht erwarten würde, der fährt zwar durch Göttingen, aber ich habe ihn erwischt in Fulda. Ich war am Wochenende nämlich in Frankfurt und habe dann auf dem Rückweg mal so ein bisschen geguckt und geknobelt, ob was passt. Und da fuhr der Zug halt glücklicherweise von Hamburg kommt aus, also eine der zwei Garnituren, durch Fulda Richtung Würzburg, und das habe ich dann auch gleich mitgenommen, um mal wenigstens für 30 Minuten Test zu fahren.
Und? Wie ist es?
Also insgesamt bin ich tatsächlich zufrieden. Ich finde, das ist einer der besten ICEs, die Bahn je gebaut hat. So viele gibt es ja nicht. Aber doch, da ist, finde ich, viel Licht, nicht nur LED-Licht. Ich fange mal vielleicht einfach so ein bisschen Reihenfolge an, wie ich dann das Ganze für mich so ausprobiert habe. Ich bin erstmal eingestiegen, war natürlich zu spät, der Zug, ich nicht. Und habe mich hingesetzt, Notebook aufgeklappt und so ein bisschen geguckt, wie das so passt. Und da war die erste Erkenntnis, das Notebookfach ist zu klein oder der Tisch ist zu klein. Nicht unbedingt zu klein, also es hält schon noch.
Aber wie groß ist dein Notebook?
Ja gut, 15 Zoll, gebe ich zu.
Ah, um Gottes Willen.
Bisher haben aber alle Notebooks, also alle 15 Zoll Notebooks, die ich besessen habe, auch perfekt in die Aussparung, die der Tisch hinterlässt, im Sitz reingepasst. Ne? Also da ist ja so eine kleine Vertiefung.
Die, als diese Tische geplant wurden, 1991 oder in den 90ern, da waren die Notebooks auch nochmal größer.
Ja, da musste man einen ganzen Desktop-Rechner dahin wuchten. Ich verstehe es auch und es fällt auch nicht runter, aber das war so meine erste Erkenntnis. Passt nicht mehr so ganz so gut drauf. Beinfreiheit ist ganz okay, also es ist weniger als in aktuellen ICE-1 sitzen, die ja noch sehr schön sind, die redesignten. Also ich würde sagen, 5 cm weniger sind das schon. Aber es ist besser als in den furchtbaren redesignten ICE-2 sitzen, insbesondere im Schlafmodus. Ich weiß nicht, ob dir das mal so unterfahren ist, wenn man aus einem innenliegenden Sitz hinaus möchte und der außenliegende Sitz hat, der Fahrgast hat ihn ausgeklappt oder in den Schlafmodus gebracht und steht dann auf, um dir Platz zu machen. Man kommt trotzdem kaum durch, weil zwischen Sitzende und dem nächsten Sitz sind, glaube ich, so 10 Zentimeter oder 15. Das Problem ist nicht mehr.
Okay.
Das geht noch. Also der, wenn der dann irgendwie sich so rausschiebt, fährt der unten nicht so weit raus. Beinfreiheit ist also so okay, ist ein bisschen weniger, aber ich als großer Mensch komme damit wohl noch klar. Ich bräuchte mal eine längere Testfahrt als 30 Minuten, in denen ich auch noch rumgelaufen bin. Aber ich finde, es ist wieder eine Verbesserung zu dem letzten, was sie sich an Sitzkomfort in Quotes ausgedacht haben.
Ich dachte ehrlich gesagt, das wären dieselben Sitze, aber ich kann mich auch total täuschen.
Ich würde sagen, sind vom selben Hersteller, die entsprechen auch dem gleichen Grundkonstruktionsprinzip, aber es haben sich ja eigentlich alle möglichen Details geändert. Also Notebookfach auf der Rückseite ist anders, der obere Teil ist komplett anders, das ist der Ohrensessel-Style.
Ja, stimmt, toll. Ja, eigentlich war, stimmt, die sind ja oben, die haben ja oben vor allem das eingebaute Display für die Reservierungen
und den Griff, genau.
Und den Griff, ja.
Ja, also das Ohrensessel-Ding finde ich total großartig. Das kompensiert hoffentlich auch ein bisschen, dass die, glaube ich, tatsächliche Neigung dann eben nicht mehr so hoch ist, weil der Sitz eigentlich nicht kippt, sondern nur so ein bisschen nach unten wegrutscht und eventuell so ein Müh sich bewegt, aber eigentlich kippt er ja nicht mehr weg. Na? Ist vielleicht ganz gut für die Fahrgäste, die sich immer davon gestört fühlen, dass ihnen Sitz entgegenkommt, wenn man sich überraschend auf sie drauf neigt. Aber naja, vielleicht ein kleiner Komfort, Verlust, aber dafür eben kann man sich seitlich schön da so reinhauen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Die diese Kopfpolster sind auch höhenverstellbar. Das geht ja bei den beim aktuellen IC, den alten Zügen, die im Redesign waren, leider nicht. Die sind da so draufgeklettert. Das sind ja die eigentlich guten Sitze vom ICE 1 Redesign, aber eben ohne höhenverstellbares Kopfpolster. Auch das für große Menschen und wahrscheinlich auch für andere nicht ganz schlecht, wenn das funktioniert. No? Also mit den Sitzen bin ich ganz zufrieden. Das nächste Ding, was mir sehr aufgefallen ist, sind die Gepäckfächer. Du hast hier schon gesehen, das ist ja wirklich der Hammer, wie viel das sind. Und in, ja. Wagen, in einem Wagen stehen 4, 5, weiß nicht, so immer so schräg versetzt.
Endlich kann Oma wieder mit ihrem Schrankkoffer ICE fahren.
Ja, und das untere Fach, also wo man so die Koffer, die ganz großen Kavenz-Koffermänner da reinschieben kann, ist einfach riesig. Da kann man auch zu zweit drin sitzen, glaube ich, so ungefähr ist das.
Ich glaube, das wird auch passieren.
Das wird auch passieren, ja, auf jeden Fall. Bisschen doof finde ich bei diesen Gepäckständern, dass die rumklören kann. Also wenn man dann da gemütlich vor sich hinschläft und jemand wuchtet da sein Gepäck rein oder holt es raus, dann rappeln die ganz mächtig, weil es im Prinzip nur so ein Stahlrohr-Ding ist. Also das war bei den alten ICE-3er und redesignten Gepäckfächern besser. Ne? Also ist alles so, kann das Fazit vorwegnehmen, es ist alles doch schon so ein Tick billiger, nicht dramatisch schlimm, aber doch allesamt nicht mehr ganz so super edel und super gemütlich.
Du verwendest das falsche Wort, es ist ökonomischer.
Ja, es ist nicht mehr so viel Wohnzimmer, kann man auch sagen.
Du hast, lustigerweise hast du in deinen Aufträgen geschrieben, fährt wie eine S-Bahn.
Fährt wie eine S-Bahn, ja. Im Guten wie im Schlechten. Er hat erstmal, also mein erster Gedanke war mal losfahren, das ist ja wie eine S-Bahn. Das hat so dieses Anfahrverhalten, was vielleicht auch beim ICE-3 eigentlich sein müsste, weil er ja auch diese Motorgeschichte hat, dass also jeder dritte, zweite Achse angetrieben ist, aber er hat so ein relativ steifes Anfahren und Anhalten. Und da auch der Zug, kann ich auch vorwegnehmen, keine Abteile mehr hat, ist der Zug auch komplett durchsehbar. Also du kannst im Mittelgang wie in der S-Bahn, wie in der U-Bahn komplett durchgucken. Also auch das wieder sowas S-Bahn-Regionalzug-Style. Mhm. Es gibt keinerlei Zickzack-Laufen mehr, weil der Gang einfach gerade durchgeht. Das ist sicherlich nicht schlecht. Das beschleunigt auch das Ein-Aufsteigen, weil auch jetzt beide Türen gleich schnell sind. Du hast ja bisher mal das Problem gehabt, der erfahrene Bahnfahrer weiß das vielleicht, wenn man schnell einsteigen will, sollte man auf keinen Fall die Abteiltür erwischen, weil sich da einmal alles total zusammenkuddelmuddelt. Menschen, die ins Abteil reinlotzen und sich fragen, soll ich da jetzt reingehen? Nein, ja, nein, doch, nee, doch. Und das einfach super langsam. Das Problem ist halt damit auch weg. Das war, glaube ich, auch bei dem Dreier auch eigentlich schon nicht mehr so stark, aber es ist halt irgendwie noch aufgeräumter und klarer, finde ich, so die Laufwege. Fährt in der S-Bahn, fährt auch sehr ruhig. Also ich bin mit dem Fahrkomfort super zufrieden. Also das kommt wirklich den guten alten, bin ja Fan der ICE-2-Generation, die Luftpolster haben, die durch die Lokantrieb sehr leise sind, weil der Wagen ja nichts macht. Aber interessanterweise schafft es der ICE-4 trotz Antrieb in den Wagen. Und ich bin extra noch ein bisschen rumgelaufen. Scheinbar sind auch die Angetriebenen und die Nicht-Angetriebenen auch lautstärkenmäßig nicht zu unterscheiden. Ich habe zumindest nichts bemerkt. Weil es dann vielleicht im Alltag sich nochmal irgendwo im Detail auswirken kann, ob du einen Wagen mit Motoren oder ohne Motoren hast. Mal gucken. Auf jeden Fall fühlt sich das sehr, sehr gut an. Also auch irgendwelche Weichen und irgendwelches Gerumpel war einfach weggefedert. Ne? Das hat mir gut gefallen. Tunnel allerdings sind relativ laut. Druckausgleich ist nicht ganz so toll, aber vielleicht ist das bei dem Testzug auch noch nicht ganz perfekt eingestellt. Ne? Das schwankt ja auch zwischen Zug so ein bisschen, wie gut die Druckausgleichsgeschichten im Tunnel machen. Also finde ich gut, viel, viel besser als den furchtbar schwankigen, rauschigen, wackeligen, fast sich wie ein Flugzeug im schlechten Sinne anfühlenden ICE-3. Wobei wir auch eben nur 250 gefahren sind. Kann ja auch nicht mehr. Wer weiß, wie das bei höherer Geschwindigkeit wäre. Aber ich bin damit sehr zufrieden. Ist übrigens keine Buche mehr, ne?
Bist du dir sicher?
Mal noch. Ja, also wenn, ist das eine sehr helle Buche. Aber ich habe mir das ziemlich intensiv angeguckt und gedacht, also ich bin zwar kein Baumexperte, aber das ist schon das, was so unter Nadelholz, glaube ich, geht. Das ist ernsthaft? Jetzt gerade Kiefer.
Nordischer, okay.
Ja, das ist sowieso alles Plastik wahrscheinlich, aber es ist definitiv heller. Und es ist eben nicht nur das Bordrestaurant in einem hellen Farbton gehalten, das sind auch die Wagen. Da haben sie sich doch getraut, ein bisschen moderner zu werden. Zwar nicht beim Teppich und nicht bei den Sitzfarben, die sind ja exakt gleich, aber das Holz ist neu. Jetzt sind wir angekommen, Anfang 2000.
Da muss ich selber dann nächstes Mal überprüfen. Ja, das kann nicht sein, dass sie ernsthaft das Jugendzimmerbuche verjüngt haben.
Also ich glaube schon. Also es gibt eine helle Buche, aber es ist nicht diese rötliche 90er-Jahre-Buche.
Ja, okay.
Es ist nicht ganz so hell wie mein Ikea-Regal hier zu Hause. Irgendwas dazwischen. Holzexperten mögen kommentieren, was da jetzt so in Frage kommt. Schön finde ich auch die Durchsagen. Kein Telefonsound mehr.
Ja, okay, das war ja im ICE 3 ja krass. Das ist ja, im ICE 1 sind die ja auch klar, aber im ICE 3 musst du ja erst durch ein Decktelefon.
Ein Gigaset bei Siemens.
Ein Gigaset?
Ja. Der Zug ist von Siemens, das sind Gigaset-Telefone, ja, klar. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen. Also die haben halt wirklich Funktelefone in der Hand.
Und ja, genau, so Decktelefone, die rufen dann an und dann wird erstmal da an erster Stelle die Sprache komprimiert. Und bis sie dann ankommen und hörst auch das Auflegesound, hörst du ja auch.
Genau, kein Auflegegeräusch mehr, habe ich auch reingeschrieben. Das ist wirklich furchtbar und ich meine auch, dass man das eigentlich in den 90ern schon besser konnte. Man konnte es ja auch schon 80er besser machen, das war noch gut Analogtechnik. Aber warum muss das erst durch ein Telefon, da ist schon mal die Frequenz, der Frequenzgang stark beschnitten und dann noch anscheinend digitalisiert mit 22 Kilohertz. Genauso klingt es. Das ist nicht mehr, es war jetzt relativ leise eingestellt, aber.
Aber dafür konnte der Zugbegleiter von der Toilette aus die Ansagen machen.
Ja, weiß nicht, wie er jetzt das macht, ob sie wieder ein Mikrofon stationär haben oder einfach bessere Funkgeräte. Aber es ist eigentlich auch Quatsch, man muss das doch nicht in ein Funktelefon reinsprechen. Naja, also kann man gut verstehen, fand ich schön. Was mir hier aufgefallen ist, wir kommen noch später zum Thema WLAN, ich kann es mal kurz vorwegnehmen, dass in dem Zug das Wi-Fi richtig gut war. Ich lasse das jetzt mal stehen. Ich habe da noch eine Frage, die später zum Thema kommt, dass es in anderen Zügen manchmal nicht so ist. Aber dem hat es wirklich gerockt. Es war auch spürbar, dass die neuen LTE-Repeater und sowas drin ist. Insgesamt richtig gut. Was ich noch gemerkt habe, dass manchmal so ein bisschen Fiepen im Wagen war. Vielleicht die Klimaanlage, die an- und ausgeht. Also da sind vielleicht noch ein paar Details zu optimieren. Aber insgesamt finde ich das Fahrgeräusch gut.
Wie ausgelastet war denn der Zug?
War leer. War Sonntagmittag. Das war super angenehm. Kein Problem. War nicht voll. Aber ich habe ja auch das Gefühl, dass sie die Züge genau zu den Zeiten fahren lassen, die ihnen als am wenigsten ausgelastete Zeiten da vorkommen, damit man eben zwar schon einen realistischen Test hat, aber trotzdem nicht die Probleme hat, wenn es da mal Probleme gibt. Falls der Zug halt doch nicht fährt, falls sie tauschen müssen oder was auch immer, das kostet ja alles Zeit. Toll ist, Wagen 9 ist wieder zweite Klasse. Ist dir das aufgefallen?
Nein, aber jetzt, wo du es sagst.
Das heißt auch, dass das, ich glaube, die Länge ist die gleiche. Also im Wagenstandsanzeige konnte man ganz gut in Fulda vergleichen. Hier ab 24. Oktober war erst der 31., aber da waren die beiden Züge nebeneinander abgebildet. Haben die gleiche Länge und Wagen 9 ist wieder zweite Klasse. Das heißt, ein Wagen erste Klasse weniger, ein Wagen zweite Klasse mehr. Hatte ich vorher auch noch nicht so realisiert. Ja, dann fiel mir auf, es gibt einen kleinen Werbefilm im Display, der nochmal alle Features erklärt. Leider viel zu kurz und viel zu klein. Kann man nur gucken, aha, irgendwas mit Leselicht, irgendwas mit WLAN und so weiter. Aber ist ganz nett. Die Türen finde ich blöd, diese Glastüren. Zum einen sind die relativ hässlich, das sind so Stahlrahmen mit Glas drin, nicht mehr diese komplett verglasten Türen wie bisher. Und ich fand, die reagieren extrem langsam. Noch langsamer als bisher.
Noch langsamer?
Ja.
Oh Gott.
Also ich meine, ich behaupte mal, ich habe ein gewisses Muscle Memory, kann man das vielleicht nicht nennen, wenn so eine Tür aufgeht. Wenn ich dann denke, oh, noch nicht offen, dann ist sie wahrscheinlich langsamer als bisher. Aber auch da, sowas kann man ja vielleicht auch noch anpassen. Also für das ist ja noch genau die Testphase da, behaupte ich jetzt mal. Toilette ist allerdings wirklich seltsam. Erstmal habe ich es nicht geschafft, Wasserhahn anzukriegen. Zumindest hat es nicht sofort funktioniert. Man muss irgendwo seine Hand hinhalten und drunter. Und es ist wieder das Problem, dass alles irgendwie zu tief ist. Es sind zwar Piktogramme oben drüber gemalt. Ich habe auch Fotos tatsächlich gemacht. Die kann ich nochmal rüberschmeißen für die Folge oder so. Aber es hat nicht gut funktioniert.
Okay.
Witzig fand ich im Klo, aber jetzt muss ich mal kurz auf meine Bilder gucken. Ich wollte es eigentlich nochmal scheren, aber ist jetzt ein bisschen zu knapp. Kannst du ja später nochmal anschauen. Es gibt tatsächlich einen Notfallknopf am Boden. Also wenn man irgendwie im Waschbecken irgendwie hinschlägt oder irgendwie hinfällt, kann man am Boden nochmal einen Notruf absetzen.
Okay,
das cool. Ist mir noch nie irgendwo aufgefallen. Das finde ich extrem gut. Wird es wahrscheinlich entsprechende Studien geben, die das eingefordert haben. Fand ich toll.
Ja.
Was sie im Klo natürlich auch gemacht haben, ist dieses unsagbare
Blumenmuster.
Das Blumenmuster,
ja, das ist da auch hingeklebt. Das hat man halt direkt für alle Züge bestellt, war ja billiger. Ökonomischer, ich wollte nicht billiger sagen, ökonomischer.
Das finde ich wirklich grässlich, ich habe ein schönes Foto davon gemacht. Im Vierer ist es auch besonders groß gedruckt, das ist da, also hier ist es nicht ein Blumenmuster, sondern es ist ein Bild von einer Blume in einer Vase in einem sechseckigen Fach, das war mir vorher nicht so klar gewesen, dass das. Das ist wirklich widerlich. Gut, den SOS-Knopf könnt ihr euch nochmal in den Fotos angucken. Das können wir dann da reinpacken. Auch die Anordnung der. Es gibt jetzt Desinfektionsmittel im Klo.
Die gibt es auch in den anderen IC-Zügen mittlerweile.
Echt?
Die sind im Rahmen des während der WC-Optimierung mit Blume.
Ach, mit der Blume haben sie das reingebaut, genau. Okay.
Da ja. kamen die auch in die anderen ICEs.
Ja, das Foto von den Dingsbums Tuven könnt ihr euch mal anschauen. Also das Einschalt, die Stelle, wo man den Wasserhahn einschaltet, sieht aus, als wäre ein Föhn oder eine WLAN-Hand. Also das ist, ich kann das nochmal ganz, ganz flott rüberreichen, dass du es nochmal einmal siehst. Weil das,
ich weiß nicht, warum man mit so Sensoren arbeiten muss.
Ja, da ist es so ein ordentlicher Knopf, der hätte es doch auch getan. Der hat doch bisher auch gut funktioniert. Und mit den Wasserhahnknöpfen und Klospülknöpfen gab es meines Wissens nach nie Probleme. Also mit den eigentlichen Knöpfen. Ja, gut, also das sind so ein bisschen eher so das.
Oh ja, das ist Hand hier hinhalten, um WLAN-Signale zu empfangen. Symbol.
Genau. was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das bei dem Test gesehen hast, der Gang im Bistro, also die Stelle, wo die Küche und der Gang, also sich das in den Wagen teilt, ist, sieht nicht nur eng aus, ist auch furchtbar eng. Auch davon hier nochmal ein Bild für dich. Das sieht schlimm aus. Ich weiß nicht, ob das im Alltag sich wirklich bewährt, wenn da mal jemand mit so einem mannsgroßen Koffer sich durchschiebt.
Ja, die sollen also da ja eigentlich auch nicht durch.
Soll man da nicht machen, aber es wird natürlich passieren. Ne?
Also, ja, der ist eng. Das, aber, ja.
Er kommt mir enger vor als bisher, aber ich mag mich da täuschen.
Vielleicht muss man ernsthaft nochmal mit ICE 4 fahren und Messband. Ich glaube, das macht Sinn.
Ja.
Nächstes Mal nochmal einen Zollstock mitnehmen.
Ja, das fände ich ganz spannend. Da müssen wir natürlich auf der Rückfahrt nochmal gegenvergleichen. Aber es ist schon doch einiges anders, ne? Ganz seltsam, da muss ich jetzt nochmal, ich hätte die Bilder vorher scheren sollen, ob dir das aufgefallen war, dass es zumindest an manchen Türen so Tresenablagen gibt, wo man sich draufstützen könnte oder ein Glas draufstellen. Aber es ist nicht der Bistrowagen. Sekunde, kommt hier, sondern es ist an einer ganz normalen Tür von einem ganz normalen Wagen. Da sind links und rechts so Fächer wahrscheinlich im Klappen hinter der Elektronik versteckt ist und irgendwie scheinen die unteren Fächer etwas hervorzustehen, sodass man auf die Idee gekommen ist, da nochmal so ein nettes kleines Brettchen hinzudengeln, wo man sich draufstützen kann.
Ah, ja, ich vermute mal, ich glaube, das wäre Platz für eine Vase mit einer Blume. Ja,
genau, also ein paar Entscheidungen finde ich, sowas gab es bisher nicht. Ja, erste Klasse bin ich nur ganz kurz reingeschaut. Da gibt's ja die interessanten neuen Leselichter, aber mangels Ticket habe ich die nicht ausprobieren können. Die sehen so ein bisschen aus wie Fahrradlampen am Sitz. Meine Sonnenblende habe ich nicht rausgekriegt. Da habe ich kräftig gezogen, da hat es irgendwie Katschung gemacht und war irgendwas kaputt. Habe ich nicht weiter angefasst. Das sind wohl noch so die Kinderkrankheiten. Genau, also Fazit, dass das ganze Design ein bisschen weniger nobel ist. Auch die Gepäckablagen oben haben nicht mehr so ein schönes großes Glas, dass man seinen Koffer von unten betrachten kann, sondern es ist eher so ein Metallguss, Plastik, was auch immer, Ding mit undurchsichtigem Glas, sieht halt billig aus. Robust, aber billig. Ne? Robust scheint eigentlich alles halbwegs zu sein. Angenehm, nicht mehr so unbedingt so richtig gemütlich.
Die erste Fernverkehrs-S-Bahn.
Ja, so ein bisschen ist das schon. Aber angesichts der großen Anzahl an Zügen, die gekauft werden, ich bin jetzt nicht schockiert und denke mir, oh mein Gott, sie haben mir mein Wohnzimmer kaputt gemacht, sie haben es halt ein bisschen vereinfacht. Na gut, ich kann damit leben. Mal sehen, wie das dann im Alltag ist, wenn dann wirklich mal Entspannung und Stressabbau dort betrieben werden soll. Hat mir Spaß gemacht, der Test. Halbe Stunde ist halt immer noch ein bisschen kurz und vieles zeigt sich ja vielleicht auch erst nach einigen Fahrten.
Genau.
So viel dazu.
Kommen wir auch zu einem eher traurigen Update nach dem Zugunglück von Bad Aibling im Frühjahr. Wurde jetzt dieser Tage das Urteil, das erste Urteil gegen den Fahrdienstleiter gefällt. Und zwar sind es 3,5 Jahre Haft. Er wurde schuldig gesprochen. Und zwar fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Hat das Gericht festgestellt. Das ist auch schon immer wieder in Artikeln von den letzten Monaten rausgekommen, dass das war schon während der Tage nach dem Unglück wohl die Erklärung dafür, dass der Fahrdienstleiter mit seinem Handy abgelenkt war. Hörerinnen erinnern sich, dass ich sagte, ich kann mir nicht vorstellen, dass man von so einem Handy so abgelenkt sein kann, dass man auf einem Relaisstellwerk, wo man für einen ZP1 quasi sich über den halben Tisch lehnen muss, um beide Tasten zu drücken, dass man da so krass abgelenkt sein kann. Kann man, tatsächlich. Wenn man scheinbar ein Spiel spielt namens Dragon Hunter 5, das eine extrem hohe Aufmerksamkeit erfordert, eine ähnliche wie der Job des Fahrdienstleiter, dann kann man tatsächlich abgelenkt sein. Wie es dazu zusätzlich kommt, ist halt, wie so immer mit Eisenbahnunfällen ist, viele Dinge gehen schief und es ist eine Kette von einfach unglücklichen Ereignissen, falsches Signal gesetzt, sich in der Spalte verrutscht, der Notruf erreichte nur andere Fahrdienstleiter. Es ist nicht schön. Wir verlinken eine Menge an Artikeln. Es gibt zwei Chronologien, einmal von der Welt, einmal von der eine dreiteilige bei der Süddeutschen. Der erste Teil ist öffentlich verfügbar. Die anderen zwei sind hinter der Bezahlschranke, die nochmal minutengenau oder auch fast sekundengenau aufdröseln, was da genau passiert ist. Einzig Spannende ist, was jetzt in der Meldung jetzt zum Urteil immer wieder ist, der eine Satz von der DPA, wo die DPA schrieb, ich lese das nochmal vor, bekannt wurde in dem Verfahren auch, dass die Bahn auf der Unglücksstrecke seit mehr als 30 Jahren veraltete Signaltechnik einsetzt. Schon klar, das Relaisstellwerk, das kann man sagen, ist das jetzt veraltet oder nicht, funktioniert. Eine Vorschrift von 1984, zusätzliche Anzeigen zu installieren, war nicht umgesetzt worden. Das war ein bisschen unklar in dem Artikel bei der Süddeutschen, in dieser Reportage heißt es dann wieder, es geht da explizit um eine Anzeige, die einem anzeigt, wenn zwei Züge sich auf einer Strecke befinden, das wohl es bei elektronischen Stellwerken gibt, was wohl einer internen Richtlinie zur Bahnfolge auch bei den Relaisstellwerken nachgerüstet gehöre. Und wir sind keine Experten von Stellwerken. Wenn jemand draußen da weiß, worum es da genau geht, was das für eine Richtlinie ist, die es seit 1984 ominöserweise gibt, vielleicht auch Bilder, wie das auszusehen hat, sind wir in den Kommentaren sehr dankbar drüber. Ob das jetzt das Unglück verhindert hätte, das steht, glaube ich, nicht fest.
Wenn das Spiel so ablenkend ist, ne, dann.
Ja, es ist wie so immer in Eisenbahnunfällen alles dumm gelaufen. Der Fahrdienstleiter hat, wie gesagt, 3,5 Jahre. Bei Merkur gibt es nochmal einen Hinweis, dass wie immer es so im deutschen Strafrecht für Verurteilung gilt, dass er auf eine frühere Entlassung hoffen kann. Verlinken wir alles. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, dagegen können noch Rechtsmittel eingelegt werden, was vermutlich noch passieren wird. Einen Bericht, auf den Bericht der Unfalluntersuchungsstelle die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle des Bundes, den gibt es noch nicht, das dauert immer ein bisschen länger, 1 bis 2 Jahre, bis der dann wirklich kommt. Was aber vom strafrechtlichen Prozess einfach mal getrennt ist. Das ist nochmal quasi andere Betrachtungsweise auf diesen tragischen Unfall.
Was man davon vielleicht mitnehmen kann, ganz auf der privaten Ebene als Hörer oder auch für mich einfach auch nochmal sich selbst reflektieren bei ja der Handybenutzung, ne? Dass Spiele sehr fesselnd sein können, dürften wir alle, oder auch andere Anwendungen sehr fesselnd sein können, dürften wir alle erfahren haben und wissen. Einfach ein bisschen darauf achten, wo man denkt, noch Multitasking machen zu können. Manchmal ist es eben nicht so gut, gerade was jetzt Verkehr und andere sicherheitsrelevante Tätigkeiten angeht.
Bevor uns jetzt die Laune komplett abdriftet, also tun wir noch was für die schlechte Laune, um dann zu den guten Sachen zu kommen.
Dramaturgie, ja.
Dramaturgie. Am Samstag, auf Sonntag, also wenn ihr die Folge jetzt quasi nach Erscheinungsdatum hört, also am 11. Dezember, sagen wir es mal so, am 11. Dezember, also bald oder jetzt am 11. Dezember.
Dritten Advent. Glaube ich, ja.
Zeitsouveränes Hören, kommt jetzt ganz schlimm. Da fühlst du dich wie ein Zeitreisender. Fahrplanwechsel 2016-2017 steht an. Je nach von Samstag auf Sonntag werden die Fahrpläne umgestellt. Eine Menge Änderungen passieren. Ich weiß gar nicht, wo man am besten da anfängt. Fangen wir einfach an beim Preis. Bei den harten Zahlen. Das heißt, eine moderate Anhebung, also es wird ökonomisch werden Züge geplant und es gibt eine moderate Anhebung. 1,3% heißt es durchschnittlich. Das ist jetzt nicht mal die spannende Zahl, sondern viel lustiger oder spannender ist tatsächlich der differenzierte Flexpreis. Das Experiment gab es jetzt schon auf der Strecke Köln-Frankfurt.
Und Nürnberg-München, ne?
Ja, Nürnberg-München. Ja. Wo man je nach Tag und einfach bekannter Tagesauslastung ein erhöhten oder einen verminderten Flexpreis hatte. Das bewegte sich so im Rahmen von plus minus 5%. Das heißt, freitags war es teurer und dafür war es dienstags billiger als Beispiel. Ob das genau so war, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist das Beispiel.
Und bei Feiertagen, also auch
genau, Feiertage, genau. Das Ganze wird jetzt deutschlandweit eingeführt. Nicht so ganz krass mit 5%, sondern nur 2,9% plus minus. Das heißt, freitags wird es teurer, samstags wird es billiger vielleicht, wer weiß. Das geht jetzt ab Dezember los. Wer noch zum alten Preis buchen möchte, hat jetzt noch bis Samstag Chance. Dafür kann man aber jetzt Tickets quasi fast ein halbes Jahr vorher im Voraus buchen dann.
Ich finde, das ist wieder mal ein, wir machen das so wie der Flugverkehr, aber in diesem Fall die Billigflieger mit Zufallspreisen.
Es hört sich, mehr oder weniger. Es hört sich eher danach an, dass das Ziel mit den Sparpreisen, die Auslastung zu steuern, jetzt nicht so wunderbar funktioniert hat. Ich glaube, dass das jetzt hier auch mit den differenzierten Flexpreisen nicht funktionieren wird, weil Leute, die im Zug sitzen, es tatsächlich müssen. Also ja, man kann vielleicht als Privatreisender sagen, na gut, dann fahre ich halt 2 Stunden später, weil es dann statt 49 Euro 19 Euro kostet. Die große Zugauslastung morgens vor allem und Freitag sind Pendler und Geschäftsreisende. Die wollen nicht 2 Stunden und früher oder später. Die müssen diesen Zug erwischen. Ja. Und die werden im Zweifel die Kröte schlucken und sagen, naja, dann muss ich halt mehr bezahlen.
Der Flexpreis ist jetzt aber auch über den Tag verschieben, ne? Also es ist nicht Reisetage, sondern auch Reisezeiten.
Nee, Reisetag. Das heißt,
am Tag.
Genau. Freitag ist ein Preis, Donnerstag ist ein Preis.
Achso, nicht Freitagmorgens billig, Freitagabend. Nee. Okay.
Ich glaube, das wäre zu kompliziert.
Ja, es ist eh schon kompliziert, ne? Da kann man auch, naja.
Das Ganze, es gibt jetzt eine Änderung auch Richtung Gültigkeit. Die Gültigkeit muss jetzt angegeben werden, wann man zurückfährt. Es gibt diese pauschalen Dinger, wo man sagen kann, hier 2 Tage und
30 Tage. Das 4-Wochen-Ding ist weg, ne?
Das was?
Das war das 4-Wochen-Ding, war aber jetzt auch weg, ne? Genau. 4 Wochen Rückfahrt, ja.
Nun ja, der Maximalpreis erhöht sich auch nochmal von 142 auf 149 Euro und das ist ersten Klasse 237 auf 249 Euro. Das heißt, Maximalpreis, weiß nicht, Kiel, München. Das ist der Maximalpreis. Den reizt man da sehr aus. Gleichzeitig wurden nochmal die Probebahncards verlängert. Die Probebahncard wird nochmal günstiger. Die Probebahncard 25 gibt es jetzt für 16 Euro für 3 Monate. Das ist ein Stäbchen. Auch die MyBahncard wurde jetzt verlängert. Die Bahncard 50 kostet 66 Euro probeweise. Das gleiche gilt auch für die Bahncard 100. Die gibt es weiterhin für 3 Monate.
Ja. Und die große Bahncard 100, die normale ist. Ich musste erst rechnen, da stand ja aber nur durchschnittlich steigen die Preise um 2% ungefähr oder sowas. Stand nirgendwo der Preis für die normale Bahncard zumindest.
Ja.
War ich irgendwie unterwegs und fand den nicht. Habe ich dann ausgerechnet, aha. Naja, okay, 4.190. 100 Euro mehr. Ist, finde ich, noch okay, wenn man bedenkt, dass ich in den letzten 3 Jahren immer den gleichen Preis bezahlt habe. Jetzt sowieso seit 4 Jahren, ja.
Genau, die Bahncard 100 wird zukünftig 4.190 Euro kosten. In der 2. Klasse und 7.090 Euro.
Da habe ich aber auch geschluckt.
In der
war das immer schon so ein Riesenunterschied? Das ist ja, da kannst du ja, ach, das ist schon.
7.000 Euro ist ein Kleinwagen. Und zwar, zwar in der Kategorie Dacia, aber es ist ein Neuwagen. Glaube ich, hoffe ich.
Gut, aber er braucht noch Benzin und ist nicht gemütlich.
Ja, okay. Das mag sein.
Ah, naja.
Dann gibt es ganz viele Kleinigkeiten in Sachen Preis noch. Beim Sparpreis Europa gibt es keinen Bahncard-Rabatt mehr für den ausländischen Streckenanteil. Man spart sich wohl diesen Rail Plus. Warum auch immer. Wer weiß, worum es da geht.
War eigentlich immer ganz nett.
Ja.
Dass das Auslandsfahren dann relativ günstig war, fand ich immer ganz gut. Ist es sowieso günstig, weil es in den meisten Ländern sowieso günstiger ist, ja. Aber ja. Gut.
Was so streckenweise neu gibt, nach Brüssel gibt es jetzt 6 bis 7 ICEs pro Tag von nach Brüssel, die auch zwischen Frankfurt, Köln, Amsterdam wird immer auf 8 erhöht. Mehr Einzelzüge von Berlin nach Berlin. Es gibt die ICE Intercity 2 wird umgestellt, jetzt komplett die Linie Dresden, Köln, also Dresden, Leipzig, Magdeburg, Hannover, Bielefeld, Köln. Und es gibt noch ein paar Intercity-Nachtverbindungen zusätzlich.
IC überwiegend, ne?
IC, ja. Genau. Viel ändert sich.
Die hab ich auch nicht
Viel ändert sich ja. Noch nicht. Der große Schwung kommt ja erst nächstes Jahr.
Hast du die Nachtverbindung mal irgendwie gecheckt, wann und wo die irgendwie, ob man da sinnvoll mal was von verwenden kann? Also so eine Nord-Süd-Verbindung mitten in der Nacht wäre ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn man am Wochentag nicht.
Also es gibt eine nächtliche IC-Verbindung von Bremen über Osnabrück, Münster nach Freiburg und Basel. Und eine zwischen Köln und Berlin, die dann in der Hauptsaison nochmal verlängert wird nach Rügen.
Aber der Hauptast, sagen wir Hamburg-München, ist der auch bedient?
Nee, der wird über den Nachtzug bedient von der ÖBB.
Na gut, ein Nachtzug fährt. Ja. Ich bin da jetzt ganz egoistisch, frage mich, wann der letzte Zug von Hannover fährt, aber es bleibt wohl bei dem üblichen 23:30 Uhr. Egal, muss ich nochmal nachgucken. Wäre halt cool, wenn es irgendwann mal in allen großen Verbindungen sowas wie um 1 und um 3 und um 5, gut, um 5 sowieso, relativ zuverlässig Verbindungen gäbe. Das wäre nochmal so ein Traum.
Ja.
Ja, und Sie glauben jetzt mit den neuen Preisen Fernbus?
Ah, ich glaube, Sie mussten jetzt mal erhöhen.
Ja.
Da steht aktuell eine Tarifrunde aus. Und ja. Nun ja. Es geht ja preislich irgendwie alles noch. Also es ist jetzt nicht so die krasse Erhebung, vor allem nachdem letztes Jahr auch verzichtet wurde drauf.
Ist noch okay. Ich hatte es ja mal vor langer Zeit ausgerechnet, wie die üblichen Preissteigerungen sich im Vergleich zu üblichen Benzinpreissteigerungen geben. Da war die Bahn immer ein Tickchen besser. Und ich glaube, in den letzten Jahren, gut, Benzin war jetzt auch günstig, aber hat sie sich dann nicht ganz schlecht geschlagen. Ich glaube, das geht schon.
Das einzig Schlechte, die Ticketstornierung der Tickets sind immer teurer. Statt 17,50 jetzt 19 Euro. Das heißt, wenn man ein 19 Euro Sparpreisticket hat und storniert, gibt man nichts zurück. Also man kann es auch direkt verfallen lassen einfach. Ja, also dieser Stornierpreis wundert mich ehrlich gesagt, warum das nicht die Bahn einfach nicht in einen Gutschein umwandelt oder so.
Naja, es ist auch gewisse Missbrauchsgeschichten. Also ich kenne Menschen, die sich ein Ticket kaufen und dann einfach mit Kopfhörer und sich schlafen versuchen, eben das Ticket dann unterschiedlich zu lassen und dann es zurückgeben.
Ja, aber nur weil einer, also andere Leute kriegen es ja auch hin.
Ja.
Das ist so ein bisschen so dieses Medornsche, wir sind ja eigentlich eine Fluglinie. Oder wir wollen eigentlich eine Fluglinie sein.
Ja.
Wo man ja auch extra erstmal eine Ticketgebühr buchen muss, um es überhaupt stornieren zu dürfen, gegen Gebühr.
Es fällt übrigens auch jetzt noch so ein anderer Geheimtrick, den ich auch mal sagen kann, auch das habe ich da nur gehört, wirklich definitiv nie selbst gemacht. Menschen, die sich ein Hin-Rückfahrt-Ticket kaufen und ein Rück-Hinfahrt-Ticket für die gleiche Verbindung und sich dann ebenfalls totstellen, haben dann durch diese 4-Wochen-Frist immer die Möglichkeit, ein gültiges, jeweils die Rückfahrt-Variante vorzuzeigen.
Ach, da muss man wirklich schon dreist sein.
Ja, ich habe davon gehört, dachte, meine Güte.
Das ist auch vom Aufwand. Leute kommen auf Ideen. Das ist auch vom auch Aufwand. Eieieiei.
Ja. Wir lassen es dabei. Das geht dann zumindest nicht mehr. Und, ja.
Ich schaue gerade nochmal, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe zu erzählen, aber ich glaube nicht. Es ist sehr viel Detailkram. Ich glaube, jeder von sich selber sollte mal drauf gucken. Die Fahrpläne sind natürlich schon längst online. Drauf gucken, was sich jetzt für den Einzelnen, der sich jetzt geändert hat. Viel passiert jetzt hier auch nicht.
Kann ich noch mal ganz kurz einwerfen, die Bahn hält Versprechen. Es war irgendwann in diesem Jahr und auch mitten, ich glaube, es war gar nicht mit einem großen Fahrplanwechsel, sondern irgendwann zwischendurch, da war nämlich dann vor ein paar Jahren mal der 8:40 Uhr Zug gestrichen worden. Alle haben gesagt, oh nein, oh Gott, jetzt will man Göttingen austrocknen. Er kam zurück, wie die Bahn es versprochen hat. Für die Pendler aus Göttingen.
Aber es war jetzt schon
ganz gut,
Jammern auf sehr hohem Niveau.
Ja, natürlich. Aber ich fand das wirklich sehr angenehm, dass sie auch gesagt haben, wir machen das und es ist auch alles genauso passiert.
Ein Zug entfällt von den 80, die pro Tag halten. Der ICE-System hält Göttingen in Gefahr.
Er hat große Angst darum, irgendwann mal verloren zu gehen, weil das ist ein komisches Gerücht, was er seit Jahren hält. Es wird nie passieren. Aber
also damit Göttingen
Fulda.
In der Bahn ab da müsste, also entweder muss sich Göttingen jetzt einen Kilometer nach links verschieben oder die Bahn baut jetzt die Gleise einfach um Göttingen rumherum. Aber solange die Bahn durch Göttingen durchfährt, wird sie auch mal halten.
Ja, ich habe da auch keine große Sorge. Das hat sich so eingefahren.
Shorts. Wir haben, ich weiß nicht. Also kurze Meldung, wenn wir kurz ansprechen wollen. Der Transrapid wurde verkauft. An wen weiß ich leider nicht.
Einer.
Genau, die Verwertungsgesellschaft des Bundes hat ausgeschrieben, die Magnetschwebebahn ThyssenKrupp Transrapid 01, bestehend aus einer Endsektion und einer Mittelsektion ohne Fahrweg, Betriebseinstand und Software. Im Oktober durfte man bieten. Wer den gewonnen hat, weiß ich leider nicht. Das wäre schade. Aber was macht man so im Transrapid eigentlich dann?
Ich hätte jetzt so an Museen gedacht erstmal, ne? Dass man sich das irgendwie so auf ein paar, aber kaufen Museen sind Transrapid bei einer Versteigerung, ja, vielleicht schon. So Technikmuseum, Wissenschaftsmuseum, auch vielleicht nur ein Stückchen. Ich finde es ganz süß, dass sie übrigens einen Transrapid 09 verkaufen. Es gibt immer nur einen von der jeweiligen Nummer. Es sind 9 Stück gebaut worden, die sind halt durchnummeriert und das ist der neueste, der im Nahverkehrsrot wahrscheinlich, wenn das Bild stimmt, der auch wirklich noch sehr gut erhalten ist. Wer das nochmal sich genauer angucken will, bei einer passenden schönen Eckenfolge, die wir verlinken, wir waren da, haben wir Fotos gemacht und ist ein schönes
Ich kann es dir sagen, an wen es jetzt geht. Ich habe einfach jetzt gegoogelt, das hätte ich vor der Sendung machen müssen, aber jetzt habe ich es gegoogelt. Du wirst niemals raten, wohin es geht. Und zwar an eine Firma, die Fleischwaren produziert.
Ja, ist rot.
Der Zug ist rot. Die Fleischwarenfirma Kemper. Und zwar hat Hermann Kemper 1934 das Patent bekommen auf die elektromagnetische Schwebebahn. Und der Sohn von Hermann Kemper hat die Fleischwarenfirma gegründet. Und der Zug soll ins Firmenmuseum.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, Firmenmuseum. Die haben da also ein Firmenmuseum. Das ist ja eigentlich, müsste man ja fast mal hin. Da ist alles voller Fleisch.
Und dieser Zug.
Und dieser Zug. Wahrscheinlich haben sie dann noch im Zug Fleisch aufgehängt. Wo ist denn der Laden? Das muss ich mal kurz mal rausfinden. Kemper, Wurstwaren, da will ich hin.
Landkreis Osnabrück.
Das ist ja schön. Das ist doch um die Ecke.
Und enttäuscht zeigt sich aber die Samtgemeinde dort vor Ort, wo das die Teststrecke hersteckt, weil sie wollten das den Zug für das Museum erhalten. Sie planen dort ein Museum, das weiterhin geplant sein soll.
Also in Laden, ja, da. Ah, die haben da noch einen anderen stehen und noch einen halben und naja, ich weiß nicht, es geht schon. Und dann noch einer ist Pappe oder so für die Produktpräsentation damals.
Wie viel der Zug weggegangen ist, ist unbekannt, aber was bekannt ist, das Eisenbahnmuseum in Laaten hatte einen Beitrag von 120.000 Euro geboten. Das heißt, also scheinbar kann man mit Fleischwaren sehr viel Geld verdienen, dass man sich einfach mal einen Transrapid fürs Filmmuseum kaufen kann.
Ist auch lukrativer als die Sache mit dem Magnetschweben, deswegen hat die Firma auch das dann gebaut.
Wurst für Transrapid.
Ja. Wurstrapid.
Wer jetzt noch das innige Bedürfnis hat, ein Stück Eisenbahngeschichte kaufen zu wollen, da schaut man jetzt auf eBay für 9.999 Euro, kann man sofort 199.900
Preis muss stimmen.
Für nur 199,99 Euro. 200.000 Euro kann man sich den Intercity Rheingold, den Lok E03002 kaufen. Und zwar Support kaufen. Man kann mit PayPal zahlen. Abholen muss man ihn selber. Und Überführung muss man auch selber bezahlen.
Das könnte noch fahrtüchtig ist, die Lok.
Hier steht ganz groß in roten Lettern, der Transport kann ausschließlich über ein Spezialtransportunternehmen als Sonder- und Schwertransport erfolgen und geht voll zulasten des Käufers. Bitte beachten Sie, dass beim Transport dieser Schnellzuglokomotive ganz erhebliche Kosten durch entsprechende aufwendige Leistungen von Kran- und Schwertransportfahrzeugen sowie erforderliche Genehmigungen anfallen. Eine einmalige Gelegenheit für alle Eisenbahnfreunde dieser legendären E-Lok-Baureihe, so eine Eisenbahn-Realität selbst besitzen zu dürfen. So eine Chance wird nie wieder kommen. Jetzt auf eBay.
Warum ist da eigentlich noch ein verzerrtes Foto vom Papst oben drüber?
Vom Papst?
Steif-Exklusiv-Galerie, na egal. Ach bei so, mir ist das jedenfalls so.
Der Shop, das ist ein sehr komischer Verkäufer. Der verkauft sonst Steif-Produkte.
Okay. Ja, und Tassen und Zeug und oh.
Seltsame Apropos, Welt. Du sprachst es ja gerade im ICE, im Kapitel zum Thema ICE 4 über die neuen Repeater. Die kriegen auch die anderen ICE-Züge. Mhm. Bis Sommer 2017 soll es soweit sein, alle Handywagen im ICE.
Ja, endlich. Ich warte darauf.
Insgesamt 3.750 Wagen. Danach, nachdem die Handywagen umgerüstet werden, kommen noch ein paar erste Klasse-Wagen der Intercity-Flotte. Und die weitere ICE, also quasi Ruhrwaggons, werden nochmal ausgestattet damit. Die neuen Repeater sind dann bis Ende 2018 nochmal fertig sein. Die können dann die gängigen Frequenzbänder, also GMS, UMTS, LTE. Und das Ganze kostet 80 Millionen Euro.
Endlich. Es war angekündigt für zweites Quartal 2016 dieses Jahr, dass sie da anfangen wollen. Und ich glaube, sie haben auch ganz langsam schon angefangen, die ersten Züge umzubauen. Weil manchmal geht es richtig gut, seltenst aber. Bringt total was, zumindest in Städten. Ich habe irgendwo auch gelesen, dass Vodafone hatten gleich auch schon mal die Tunnel mit LTE ausstatten will. Davon ist noch überhaupt nichts zu sehen. Also zumindest nicht bei O2. Und da es eine Konsortiallösung sein soll, müsste das eigentlich für jeden gelten. Also selbst wenn man da mal einen Zug mit Repeater hat, wird da nichts draus. Tja, also es ist relativ viel, was noch passieren muss. Aber es wird endlich, bitte.
Und wer sehen möchte, ob in seinem Zug, in dem er gerade sitzt, neue Repeater eingebaut sind, einfach auf das Handy-Symbol achten, weil das wurde ein Smartphone-Symbol ausgetauscht. Das heißt, man sieht jetzt da ein symbolisiertes iPhone und nicht mehr das alte Nokia mit Antenne.
Aha. Das ist mir genau. Auch mit CE4 aufgefallen. Das ist halt so ein, eigentlich nur so ein
genau, das ist jetzt Rechteck. So ein Rechteck mit Home-Taste, Home-Button. Zusätzlich gab es nochmal, Messboxen in die Züge eingebaut, um eine detaillierte Qualitätsanalyse der Mobilfunkqualität entlang der Strecke sowie im Innenraum zu messen.
Dann hat ja wohl der Speedtest-App nicht funktioniert. Du erinnerst dich. Was ein Quatsch. Ja, so macht das
apropos
auch mehr Sinn.
Apropos Handy. Das Handy-Ticket wird einfacher. Also einfacher in Anführungszeichen. Bisher war ja dieses Gezettel hier, dass du noch, du brauchst ja eine ID-Card und dann brauchst du eine Bahncard und hast ja deine Bahncard schon digital irgendwie und dann brauchst du eine extra ID-Card. Handy-Tickets werden relativ einfach. Es braucht jetzt nur deinen Namen. Keine ID-Card mehr. Heißt aber jetzt Perso mitnehmen. Es ist also de facto, wer Handy-Ticket nutzt, ist eine Perso-Pflicht für die Bahn geworden. Anerkannt werden auch der deutsche Reisepass und weitere lustige Dokumente wie die Bescheinigung über die Meldung über Asylsuchende, der elektronische Aufenthaltstitel und alle europäischen Personal- und internationalen Reisepässe. Nicht Führerschein oder Truppenausweis. Was wiederum lustig ist, weil Führerschein ist.
Ich finde ein bisschen komisch, weil zumindest ein neuer, ja gut, sie machen das schon nicht, weil es noch alte
Führerscheine
gibt.
Ja, aber dann sagt man einfach Führerschein. Europäischer Führerschein in die Liste.
Ja, also der ist ja eigentlich genauso hergestellt und sicher wie ein Ausweis, oder? Na, vielleicht hat er ein 3D-Hologramm, ach was auch immer, aber im Prinzip.
Ja.
Egal.
Das gilt jetzt für Handy-Tickets. Ja. Schauen wir nochmal quasi ein bisschen über den Tellerrand. Bei den Fernbusanbietern quasi Ende des Booms anlegt, nachdem ja MyFernbus sich quasi einfach den halben Markt zusammengekauft hat und die Bahn auch ausgestiegen ist mittlerweile, und MyFernbus.de ja mittlerweile 80% Marktanteil hat, hat man eine Menge Verbindungen eingestellt. Also A, durch den Rückzug der Deutschen Bahn, aber auch durch MyFlixbus oder MyFernbus.de, das waren knapp 30% quasi also weniger Verbindungen. Das ist jetzt das Niveau von 2014.
Die Postbusverbindungen sind weg. Ich hatte mich auch schon gewundert. Die fuhren sonst quasi eben 5-Minuten-Takt bei uns vor der Arbeit vorbei. Ja. Keine gelben Busse mehr. 900 Fahrten reduziert. Also, weiß nicht, täglich wahrscheinlich oder? Ja, gut. Ja, hat sich das ein bisschen selbst korrigiert.
Ja,
vielleicht geht das ja auch noch weiter.
In Sachen Pünktlichkeit gibt es auch nochmal eine Wasserstandsmeldung unseres Lieblingsbahnchefs. Und zwar sagte er jetzt, dass 2016, leider der einzige, dass 2016 die Züge in allen Verkehrssparten pünktlicher fuhren. Und zwar, dass im November ist man im Fernverkehr von 74,4% auf 79% Pünktlichkeit gestiegen. Wobei Pünktlichkeit im Sinne der Deutschen Bahn auch heißt, dass er innerhalb von 6 Minuten angekommen ist. Plus minus 6.
Und auch nur am Ziel, oder? Also pünktlich heißt, dass der Zug am Ende pünktlich angekommen ist und nicht zwischendurch. Was zwischendurch passiert,
ist
quasi egal.
Und Anschluss.
Oder sind es wirklich Halte?
Nicht gemessen. Also diese Zahlen sind halt so ein bisschen Voodoo. Ja. Also es ist halt nicht der Realität entsprechend. Auch im Güterzug, im Güterverkehr ist man pünktlicher geworden. Auch da von 72,8 auf 76,3. Und Regio hingegen von 94,1 auf 94,8%. Eine moderate Verbesserung.
Ich habe auch das Gefühl, dass die Wintergeschichte besser funktioniert, zumindest der aktuelle.
Ich wollte gerade sagen,
ist halt noch nicht so richtig, aber
Deutsche Bahn kann sich vorschätzen, dass der Winter sich noch auf sich warten lässt.
Ja, aber wir hatten auch schon Jahre, wo Minusgrade dann auch schon alles kaputt gemacht haben und das geht dieses Jahr noch. Also mal gucken, was bei Schnee im richtigen Winter ist bisher, aber ziemlicher Normalzustand, was man nicht von allen Kollegen sagen kann, die mit Straßen und Bahn anderen Gedöns ankommen. Also ich bin da ganz zufrieden bisher. Mal gucken.
Fahrplanwechsel heißt auch, dass eine Ära zu Ende geht. Der Nachtzug, die Deutsche Bahn stellt ihr Nachtzugangebot, oder man sollte es besser formulieren, ihr Schlafwagenangebot ein.
Möge es
für immer im Clubsessel ruhen. Nee, wie hießen die Sessel? Diese schrecklichen Sessel, also sitzt halt zu 20, du kannst dich nicht so halb nach hinten lehnen, alle schnarchen, das Licht ist an, ist alles schlimm. Ich weiß nicht, wie jemals Nachtzug bequem reisen konnte. Aber Rettung naht. Aus Österreich, die österreichischen Bundesbahnen, ÖBB, übernehmen. Nicht alles, aber viele Verbindungen. Das sind folgende. Wenn jetzt mein Tab aufgeht, dann sage ich die euch. Und zwar sind das jetzt die neuen Verbindungen, sind dann Hamburg-Wien, Düsseldorf-Wien, Düsseldorf-München-Innsbruck, Hamburg-Innsbruck, Zürich-Hamburg und München, Salzburg-Rom, Venedig-Mailand. Dazu gibt es noch, zusätzlich noch zwischen Hamburg und Wien gibt es einen Autozug, sowie Düsseldorf-Innsbruck und Hamburg-Innsbruck.
Das sind zwar viele ersetzte Verbindungen der Bahn. Ne? Also Hamburg-Wien zum Beispiel hatten wir ja vorher auch. Die fährt so gesehen, glaube ich, auch zeitgleich einfach weiter. Die haben auch schon vor einiger Zeit die Fuhrpark geändert, was ich wohlwollend aufgenommen habe. Also das sind jetzt auch definitiv österreichische Wagen, auch was den normalen Fernverkehr, also diesen IC-Wagen angeht, der da drin war. Eben nicht mehr braune 50er Jahre, irgendwie gemütlich, aber irgendwie auch grässlich Wagen, sondern 80er, würde ich sagen, so ein paar Jahre neuer, österreichische Wagen, die echt ganz okay sind. Auch
der Nightjet hält zukünftig nicht mehr in Hannover. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin lange, also auch der Jan Kupura zwischen Amsterdam und Warschau wird ja eingestellt. Ein extrem, ich weiß nicht, dieser Zug, warum man den eingestellt hat, der war voll. Also jedes Mal, wenn ich da gefahren bin, der war rappelvoll. Ich hoffe, da wird einfach eine andere Verbindung eingesetzt. Der war ja am Ende auch nicht so viel nachtzugig. Also da waren zwar irgendwie ein, zwei Schlafwagen dabei, aber die Fülle war halt im normalen Sitzwagen, in den normalen Sitzwagen.
Ich glaube auch, dass ein großer Markt einfach wäre, normale Züge halbwegs okay nachts fahren zu lassen. Ich meine, Busse sind jetzt auch nicht anders nachts, ne? Also das ist dann zwar nicht so schön, aber wenn die Preise stimmen, werden das viele Menschen, glaube ich, auch auf sich nehmen. Und ein Zugsitz ist jetzt auch kein Drama. Es ist ja auch nicht so, dass man dann die volle Strecke durchfahren muss, vielleicht mit ein bisschen mehr Halten, dass du einfach mal nachts von A nach B kommst.
Ich glaube, das ist, was die Bahn auch machen möchte. Ich glaube, das Problem ist einfach nur Rollmaterial. Ich glaube, das muss sich alles entspannen, sobald die Deutsche Bahn einfach mal so einen Schwung IC-Wagen einfach frei bekommt. Durch IC2 und IC4. Dass einfach so ein Schwung IC-Wagen frei wird, dass man die einfach nachts verkehren lassen kann. Weil da kann man sicher nochmal so 10, 20 Jahre die nochmal auf die Strecke fahren lassen. Weil ich würde das in Angriff nehmen. Also ich will halt nicht, also ich kann nachts nicht schlafen, also ich will nicht, also es ist vor allem eng und laut, bla. Mir reicht so ein Sitzwagen, wo ich einfach dösen kann.
Ja. Sobald der Zug anhält, bin ich sowieso erstmal wach. Aber wenn ich zwischendurch wieder wegdöse. Und wenn sie jetzt die resanierten EC1-Wagen nehmen, die sind ja richtig gut, also die jetzt aktuell blaue Sitze gekriegt haben. Ich finde die super gemütlich. Wenn die in Nachtverkehr da am Anfang gehen, top, wäre ich bei. Das wird aber ein bisschen dauern, ne? Bis ICE4 mal in großen Massen ausrollen. Jetzt wird ja erstmal ein Jahr getestet.
Ja, also es geht langsam los.
Also es kommen jetzt auch welche nach, oder? Ich bin mir nicht ganz klar, ob sie jetzt erstmal lange testen mit den zwei Wagen und dann viel nachschieben. Genau. Das heißt, sie werden dem Jahr auch nicht so viel, sie werden wahrscheinlich einiges vorbauen, aber da werden jetzt nicht demnächst 4, 6, 8 Garnituren fahren, sondern der Schwung fängt dann wahrscheinlich zum nächsten Fahrbahnwechsel
genau.
an.
Genau. Der Nightjet. Der Nightjet soll, also die ÖBB will auch ausbauen. Da gibt es noch Planungen Richtung Italien und Kroatien. Und man modernisiert die Flotte. Man hat auch aufgekauft so ein bisschen Wagenmaterial in Europa. Davon gehen auch 15 Liegewagen und 42 Schlafwagen kommen auch von der Deutschen Bahn. Und schon jetzt 1 Million Fahrgäste in Nachtzügen der ÖBB und die machen damit bisher schon 17% ihres Gesamtumsatzes. Das ist eine nette Spezialisierung, glaube ich.
Ich muss auch sagen, ich finde das eigentlich total schön, jetzt auch mal so Wettbewerb auf der Schiene und so weiter, transeuropäisch. Dann machen die das eben, weil die das können, weil die da irgendwie Know-how aufgebaut haben. Warum denn nicht? Ne? Also das klang ja erst relativ dramatisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das intern schon irgendwie absehbar war das oder bekannt war, dass die ÖBB das macht oder ob die sich irgendwann mal gesagt haben, also wenn das jetzt wirklich so, nee, da können wir doch. Keine Ahnung, wie da der zeitliche Verlauf war, aber ich finde jetzt am Ende ist es doch ein Gewinn wahrscheinlich.
Also ich glaube, es war traurig und ich weiß, dass viele Leute dem nachtrauen, inklusive Sandra Maischberger, die auch demonstrieren werden, ganz, ganz zeitig am 10. Dezember in Berlin. Wir verlinken die Demo, falls jemand Interesse hat, sich da hinzustellen. Gegen die Einstellung
genau
der Nachtzüge durch die Deutsche Bahn.
Achso, nicht, also.
Ja, sie sind
Nachtzüge
da.
Sind ja noch
die fahren
da,
halt nur noch
dann
mit ÖBB. Ja.
Es sind wenige Autozüge,
ja,
ne? Das
also,
ist, glaube ich, dann ein bisschen nochmal.
Ich glaube, es ist schön, dass die Leute. Also, die Deutsche Bahn kann sich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Der Nachtzugverkehr war eh nie super. Die Deutsche Bahn hatte da halt leider auch mit dem Rollmaterial jetzt nicht so viel Glück gehabt. Das war leider sehr wartungsanfällig. Und die ÖBB kann sich darauf jetzt einfach konzentrieren. Und Österreich ist relativ zentral. Also alle Verbindungen tangieren nicht auch die ÖBB fährt auch Verbindungen, die nicht Österreich tangieren, jetzt neu. Also Hamburg-Zürich fährt halt nicht über Österreich. Ich irre mich jetzt gerade. Tut nicht über Österreich fahren.
Machen, ne?
So, das heißt, man sieht, es gibt Interesse auch, dass nur nicht nur österreichische Verbindungen da drin zu haben, sondern einfach viele Nachtzugverbindungen. Ich glaube, da wird noch eine Menge passieren. Ich finde es einfach extrem schade, dass halt Warschau-Köln eingestellt wird, weil das war eine Verbindung, die sehr, sehr beliebt war, die nachts sehr, sehr gerne genutzt wurde. Die ich auch gerne, also ich habe, das ist, meine schönste Zeit war meine Bahn-N100-Zeit, wo ich abends mit dem ICE nach Berlin gefahren bin aus Braunschweig und Hannover und halt nachts um 3 schön mit dem Intercity, mit dem EN, Jan Kipura, zurückgefahren bin nach Hannover, dem Halt, den es nie gab, offiziell. In keinem Fahrplan war da angegeben, trotzdem hielt er dort 45 Minuten. Ja, in Hannover war
okay.
Da wurden viele Wagen umgekoppelt. Das war ein sehr angenehmer Halt, weil der McDonald's 24 Stunden offen hat im hannoverischen Hauptbahnhof. Das heißt, man ist einfach gemeinsam mit den Zugbegleitern in McDonald's rein marodiert, hat erstmal gefrühstückt und dann ging es weiter Richtung Köln.
Bräuchte noch so einen kleinen Jingle-Bahn-Romantik, ha?
Genau.
Das war's.
Wir verlinken noch die Demo. Nachtzug bleibt EU, heißt die Webseite, in einem schrecklichen Design gehalten. Wer dahin möchte.
Was für eine Ironie, dass es nachtzugbleibt.eu ist, wo es doch in der EU dann auch eine
andere. 20:30 Uhr an der Südseite des Berliner Hauptbahnhofs. Das wäre interessant samstags.
Ich sehe halt furchtbar viele rote Texte irgendwie.
Das ist selbstgemalte. Also hier hat ein Mädchen gemalt und erhofft sich, dass der ICE. Was ich ja viel schlimmer finde, der Deutsche Bahn hat ja so ein Maskottchen. So der kleine ICE. Und da gibt es aber auch den kleinen Nachtzug.
Ich kann mal vorlesen. Liebe Bahn, der kleine Nick darf nicht abgeschafft werden, weil sonst kann mich mein Papa nicht mehr besuchen kommen. Und der kleine ICE ist ja dann auch ganz alleine. Eure Lilia. Und wenn ihr das abschafft, da bin ich ganz arg böse mit euch.
Also auf der kleinen ICE-Webseite heißt halt Nick Nachtzug. Ja, der wird jetzt notgeschlachtet. Tut mir leid. Er wird nach Österreich abgeschoben.
Der bestimmt auch ein ganz tolles Maskottchen.
Ja, ein bisschen. Hier,
der ist aber schon ist sehr tot. Schnuffig. Was doch noch 4,90 Euro.
Kann man kaufen?
Noch gibt's ihn.
Ah, okay.
Bahnshop. Ja, im Bahnshop.de.
Das war's, der Nachtzug. Eine Ära geht zu Ende. Tariffragen. Also ja, wir abschließen jetzt hier. Tickets, es gilt weiterhin auch der DB-Tarif. Das heißt, man kann problemlos noch ein Jahr lang über einfach DB-Tarif anwenden. Das heißt, das gilt auch für die Bahn N100.
Du sagst ein das Jahr einfach noch ein Jahr. Stimmt, das hatte ich auch irgendwo gesehen und gedacht.
Ja, mal schauen,
okay,
was danach
so ein
passiert.
Jahr ist aber auch schnell rum. Und dann,
Tickets kann man trotzdem
dann
weiterhin über Bahn.de buchen.
Naja, da müssen sich dann wieder Bahn und ÖBB einigen. Und wenn da so ein Wagen mitläuft, den man dann fahren darf.
Sitzwagen ja auch gehen, ne? Fährt auch mit in solchen Zügen.
Oder dann kommt das eigene Angebot, wer weiß.
Hoffentlich.
Richtig Konkurrenz.
Mal gut. WLAN. Wi-Fi und Eis.
WLAN.
Der beliebte Cocktail.
Es funktioniert.
Das, also müsste sich, also. Nee, also ich habe den Witz schon auf Twitter mal gemacht, aber ich. Falls jemand unter uns ist, der gerne Cocktails kreiert oder Longdrinks, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich vom Cocktail-Podcast gehauen, weil ich gerade Longdrinks und Cocktails zusammenwerfe. Was wäre denn ein Wi-Fi und Eis?
Ich überlege gerade, er müsste auf jeden Fall.
Ja, technisch, ja.
Technisch kühl, ja. Und blau sein, natürlich Eiswürfel drin haben. Irgendeine gewisse Leichtigkeit natürlich, ja, haben, weil wir reden hier über WLAN. Er müsste schnell runtergehen. Ja, und bevor man ihn trinkt,
Idee.
Muss man auf jeden
Zwar,
Fall vorher noch ein Splash-Spiel ablegen.
Wir nennen ab sofort, kennst du, es ist eine deutsche Erfindung, und zwar diese Wick-Bonbons, diese Eis-Bonbons. Da gibt Leute, die packen die in Korn rein,
ja,
lassen das so ein bisschen liegen und raus kommt Wick-Eiskorn. Das ist,
ja,
glaube ich,
ja,
das
ja.
Richtige
mal
für
gesehen,
einen Wi-Fi und Eis.
Wick, die heißt übrigens Fick, ne? In Großbritannien werden die mit V geschrieben, das ist lustig. Egal, so. Wi-Fi on Ice als Cocktail und auch in echten Zügen zumindest manchmal. Und manchmal geht's auch. Also hast du schon Erfahrung damit gesammelt?
Ja, einmal. Und ich war sehr zufrieden, das funktionierte eigentlich. Aber ich hab schon so ein bisschen Kritik gelesen, aber es ist aber
ich habe durchwachsene Erfahrung gemacht. Also beim ersten Mal, als es ganz frisch war, in den ersten Zügen hat es perfekt funktioniert. Ich habe schon das Gefühl, auch wie das der Erfolg ihnen wieder so ein bisschen nochmal da ein paar Problemchen beschert, aber wir sind ja auch noch offiziell in der Testphase, denn mir sind dann noch einige Züge untergekommen, in denen entweder der, wer ist denn die korrekte Bezeichnung, die Zustimmungsseite, AGB und so, nicht hochgekommen ist, weil offensichtlich der entsprechende Server, das Portal, der pennt oder sowas, ja, dann machst du das, und das ist wirklich kacke, dann machst du halt dein WLAN an, sitzt da, kommt's jetzt nicht, jetzt 1 Minute, 2 Minuten, machst nochmal an, wieder aus, kommt, okay. Kommt. Nächstes Problem, du drückst auf Akzeptieren und dann, macht er jetzt, ist er jetzt fertig, hängt's wieder. Also dieser Prozess scheint manchmal arg überlastet zu sein. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das ein Zugserver macht oder ob da irgendwo zentral einer steht, der dann überrascht ist, dass dann doch Leute es benutzen. Und es gibt noch die Variante Wi-Fi und Eis ist halt da. Ja, also die Variante ist dann, das Netz zwar da, aber es passiert gar nichts. iPhone sagt keine Internetverbindung, also da ist dann offensichtlich kein, weiß nicht, dann DHCP tot oder sowas. Also da sind offensichtlich noch so ein paar Komponenten nicht ganz mit dem Ansturm so dem gewachsen. Ich glaube, dass man das hinkriegen kann und wenn man erstmal drin ist, ist es eigentlich immer recht stabil. Es ist nicht unbedingt rasant schnell, aber es ist immer so, dass es okayes Arbeiten ermöglicht und bei meiner ersten langen Fahrt, das war Podcaster-Workshop in München, genau, da konnte ich durchgehend Filme gucken. Nicht in HD, aber in so Qualität, das ist okay. Ne? Also man hat plötzlich, es ist ein interessantes neues Gefühl, dass plötzlich so der Gedanke auftaucht, hey, ich könnte hier arbeiten, ich könnte hier etwas tun. Hat auch seine Nachteile, dieses im Zug wird nicht gearbeitet.
Das erste Mal, dass die Zeit im Zug produktiv nutzen. Aber auch das wird demnächst vorbei sein, weil du nur 200 MB hast.
Aha.
Das mag auf einer kurzen Strecke zwischen Berlin-Leipzig vielleicht noch okay sein, aber wenn du mal, wie ich, gerne mal Berlin-München fährst, die aktuell 6 Stunden oder demnächst 4 Stunden ist, sind 200 MB relativ wenig.
Ja.
Auch wenn die Welt schrieb so, mit dem Volumen von 200 MB lassen sich bei einer mehrstündigen Fahrt problemlos E-Mails senden und damit auch Anhänge empfangen. Man kann chatten und die Seiten im Internet aufrufen, als hätten wir es 1994. Das Problem ist nur, Im selben Weltartikel ist ein Video eingebunden, was automatisch abspielt und 30 MB groß.
Also ich finde, das durchgängige Schauen eines Videostreams sollte eigentlich drin sein. Na gut, vielleicht ist zu hoffen, dass sich dieser Wert vielleicht noch ein bisschen anpasst. Der ist jetzt noch nicht freigeschaltet, wie ist das? Oder nicht freigeschaltet, ist das falsche Wort. Nee, noch nicht.
Es soll jetzt demnächst losgehen. Ich
bin für eine Petition. Ich möchte ganz gern MB pro Kilometer haben. Ein MB pro Kilometer muss doch wohl drin sein, oder? Oder vielleicht auch zwei. Weil wer lange fährt, sollte auch mehr MB haben.
Genau, das ist das Problem. Dieses Limit ist halt für 24 Stunden und es bestraft halt Nutzerinnen, die länger fahren. Ich dachte eher, vielleicht sind wir, dass man einfach dieses Limit einfach hier stündlich gesetzt. Damit hat man halt einfach Leute, die länger fahren und auch mehr bezahlt haben für die Fahrt. Das muss man auch bedenken.
Und kann man denn, nein, man kann da nichts nachkaufen, ne?
Nein. Also, im Frühjahr nächsten Jahres soll es sein, dass man Speed-Ons kaufen kann. Preise sind nicht bekannt.
Haben die denn Speed oder Volumen? Oder beides?
Volumen. Der Speed ist eher beschränkt. Es soll bei ungefähr etwas einem Megabit pro Sekunde sein.
Ja, also Speed ist beschränkt, das verstehe ich wohl und das ist auch okay erstmal. Das wird ja auch wahrscheinlich mehr, wenn die Antennen draußen, das ist ja alles über LTE, da noch mehr werden. Und die müssen ja mehr werden, weil eigentlich für die andere Geschichte, Repeater im Zug, ja auch die Netzanbieter gehalten sind, die Strecken, also auch jeder Anbieter, ordentlich auszurüsten. Und das eigentlich auch mehrfach schon versprochen haben. Also ich gehe schon davon aus, dass da auch mehr Antennen hinkommen und auch die Technik im Laufe der Zeit besser wird. Also man kann da dann auch durchaus darauf hoffen, wenn das System halbwegs weiter aber gebaut ist, dass auch die Geschwindigkeit vielleicht mal zunimmt doch im Laufe der Zeit, oder?
Ja, hoffentlich. Kritikerinnen merken an, dass dasselbe System vom Hersteller auch in Schweden im Einsatz ist und das deutlich schneller ist. Aber angemerkt sei auch, dass einfach in Schweden der Gigabyte-Preis deutlich billiger ist als in Deutschland. Man muss sich einfach nur vorstellen, wenn wir Normalsterblichen für einen Handyvertrag mit so 5 Gigabyte schon so 30, 40 Euro bezahlen müssen, wie sieht das denn so aus, wenn die Deutsche Bahn, die so Terabytes durch die Luft senden muss, bezahlen muss?
Na, die kriegt's auch ein bisschen billiger, oder?
Ich hoffe, die kriegen Mengenrabatt, aber das wird nicht, also wird nicht billiger sein als, also wird nicht so preiswert sein wie in anderen europäischen Ländern.
Nee.
Das heißt, wer zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte und quasi mehr Volumen und mehr Speed im ICE haben möchte und gleich seinen Handyvertrag billiger haben, Druck machen auf die Mobilfunkanbieter über die Politik. Weil die Bayerische Deutsche Bahn muss ähnliche Preise bezahlen wie wir.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich da WLAN die Zukunft ist. Also die Verträge ändern sich ja jetzt doch. Ich bin gerade ganz happy, ganz kurzer Exkurs. Das ist gut, man kann jetzt über O2 sagen, was man will und sie machen eine Menge Mist zurzeit, was die Hotline angeht.
Ja, man möchte sehr aber viel über O2 sagen.
Ich sage jetzt mal was Gutes. Tarife, nämlich gar nicht so schlecht. Ich habe durch ein bisschen rumgeklicke meine 5 GB auf 8 hochgesetzt und die neue Option nennt sich O2 Free und das ist eine Drossel auf 1 Megabit. Und danach bist du auf 1 Megabit gedrosselt, was jetzt zwar nicht so schnell ist, aber es ist ja so schnell wie im Zug und es ist auch nicht wirklich gedrosselt. Das heißt, du kannst nach deinen 8 Gigabyte weiter surfen. Es gibt keine schlimme Drossel mehr. Und wenn das noch ein bisschen besser wird, dann bin ich eigentlich einfach raus, dann brauche ich keinen WLAN im Zug, was sowieso immer so ein bisschen nervig mit dem Ganzen angeschaltet ist, dann will ich einfach LTE haben. Und es geht ja auch, also parallel passieren ja gerade zwei Dinge. Das finde ich ja ganz faszinierend. Ne? Und man kann sich dann aussuchen, was besser zu einem passt.
Und falls man die 200 MB im Zug mit 3 Weltartikeln aufgebraucht hat, kann man in den iKiosk gucken und da gibt es Zeitungen zu kaufen. 700 verschiedene Zeitschriften,
genau,
international,
ja,
deutschsprachig. Und MacStorm ist an Bord, 50 Filme. Die sind auf dem Zugserver und das heißt, die sind einfach hoffentlich speedy da.
Na, mal gucken. Da sehe ich dann ja noch den ganzen Zug irgendwie auf den Server zugreifen und das alles auseinanderfallen. Weil so ein Zug mit Leuten ist einfach auch nicht einfach zu managen, ne? Da ist schon was los.
Da sind halt 700 Leute, sind halt 700 Wassersäcke, die alle bespaßt werden wollen.
Das ist schon eine kleine Konferenz, ne?
Ja.
Und wir alle wissen aus anderen Podcasts, wie nicht einfach so ein Konferenz-WLAN ist. Also, Frage noch dazu, vor allen Dingen, weil ich vorher meinte, das ICE4-WLAN ist so gut. Wissen wir irgendwas darüber, ob in den alten Zügen eigentlich tatsächlich Infrastruktur in den Wagen getauscht wurde? Also auch durchgängig, sagen wir jetzt die eigentlichen Access Points,
ja,
und Antennen,
ja,
die sind auch neu.
Ja.
Gut.
Also genaue Technik kann ich nicht sagen. Ich las aber auf Twitter, dass es wohl Cisco APs sind. Die sind auch neu. Da ist einmal alles durchgetauscht. Weil die Technik davor ist ja irgendwie 10 Jahre alt.
Ja, das war so ein bisschen meine Befürchtung, dass sie das, weil bisher kam mir das, aber das kann Zufall gewesen sein, dass das ICE 4 WLAN besser lief als das ICE 1, 2 WLAN, weil das ist ja technisch gesehen alles gleich neu. Aber gut, ich verstehe halt noch nicht, warum sie dann den Repeater-Einbau nicht hinkriegen, während sie gleichzeitig Antennen reinschmeißen. Ich dachte, das macht man dann auf einmal.
Hast du auf das Smartphone im Bildchen geachtet? Vielleicht war der Repeater schon da.
Nee, die Grundsache ist doch WLAN Ende 2016, Repeater Mitte 2017. Warum?
Ja, Handywagen, das ist nochmal ein Unterschied. Ich glaube, das ist halt in die Wartungsintervalle. Ja, wer weiß.
Ist denn WLAN nur im Handywagen oder in jedem?
Nee, in allen.
Da siehst du, da hätte man noch gleich LTE. Wahrscheinlich ist es eine andere Werkstatt, ist auch egal. Wenn jemand da vielleicht noch was zu weiß, ob das aufwendiger da ist oder nicht, will ja gar nicht schimpfen, sondern mich interessiert es einfach, was dahinter steckt, warum der eine Prozess so viel länger braucht.
Die DB Regio bietet jetzt auch den Auftraggebern an oder Auftraggeberinnen an, auch in Regionalzügen WLAN anzubieten. Das ist jetzt kein Problem in Plänen, sondern einfach sagt die Deutsche Bahn, sagt hier, wir könnten gegen Geld WLAN einbauen. Da gibt es noch nichts Konkretes, aber ich vermute mal, dass alle zukünftigen Ausschreibungen alle WLAN enthalten werden. Ich hoffe nicht so wie zwischen Wolfsburg und Hildesheim.
Im Enno?
Im Enno, wo es 20 MB gibt.
Oh. Ich habe das bisher nur gesehen und dachte,
ich habe es einmal
cool
ausprobiert, habe einmal kurz Twitter aufgemacht und dann sagt sie so, sie haben ihre 20 MB verbraucht. Oh. Und ich so, okay, 20 MB. Niemand braucht mehr als 20 MB.
Wenn die Bahn das gut hinkriegt, ich meine, man hat ja jetzt auch wirklich viel Know-how selbst an Bord. Das muss noch ein bisschen wachsen, aber ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Es kann sich lohnen. Also der ganze, die Telekom macht da schon Quatsch, ist dann endlich zu Ende und dann ließ sich das auch relativ leicht und nicht wahrscheinlich auch mit der gleichen Technik auch auf Nahverkehrszüge ausrollen, ne?
Ja.
Ja, also bin da optimistisch.
Ich glaube, die haben einfach dann Systemtechnik, die sie dann einfach einkaufen.
Das Schweden.
Vermutlich auch Schweden.
Zentrales Öffnen beziehungsweise verschärfte Zugabfertigung. Sind jetzt zwei Meldungen, die wir hier zusammengefasst haben. Zum einen das S-Bahn-System München, zum einen Experimente mit der normalen Fernbahn in Köln und Hannover. Und es geht eigentlich in beiden Fällen um eine ähnliche Sache, nämlich darum, die Türen möglichst flott zuzumachen und nicht mehr so lange im Bahnhof rumzustehen. Das etwas ältere Projekt ist die verschärfte Zugabfertigung.
Um das mal zu erklären. Also du hast laut Fahrplan fährt der Zug um 11.12 Uhr los. Das heißt, die Türen wurden geschlossen, sobald der Zeiger umfiel. Also quasi, du konntest noch um 11 Uhr, 11 und 59 Sekunden prinzipiell einsteigen. Das heißt, die Türen wurden zu dem Zeitpunkt verschlossen, die Abfertigung ging los und bevor der Zug dann abfiel, sind dann schon 30, 45 Sekunden los abgegangen. Jetzt soll es losgehen, dass die Züge quasi 30 Sekunden vor im Fahrplan angegebener Zeit die Türen verschlossen werden. Also der Zug wird abgefertigt, also um 11 Uhr, 11 und 30 Sekunden. Und dann soll man quasi auf die Minute genau quasi um 11 Uhr 12 abfahren können. 30 Sekunden, es geht quasi um 30 Sekunden.
Ja, und das soll sich insgesamt... Also im Augenblick ist nur ein Testversuch in zwei Bahnhöfen, Hannover und Köln, wie gesagt, soll sich insgesamt sehr positiv auswirken auf die Verspätungszeiten. Das ist sicherlich ein Teil der Medaille, aber vielleicht auch nur ein kleiner. Oh, ist das gut? Das ist sehr deutsch natürlich gewesen, dass eine Tür dann punktum los und zugeht und nicht irgendwie vorher. Aber ich finde es ganz interessant, das mal auszuprobieren und dadurch mehr Pünktlichkeit reinzukriegen. Ich meine, wer so knapp am Bahnhof ist, dass er die 30 Sekunden noch braucht, hat es dann eigentlich auch nicht besser verdient.
Ja, aber ich habe sie schon oft, also ich musste sie leider oft nutzen. Manchmal ist es dooferweise, dass man durch Komplikationen in der Reisekette, dass man über jede Sekunde, in der der Zug da länger steht, zufrieden sein kann. Wobei das eine deutsche Ausnahme auch schon immer war. In Frankreich muss man 2 Minuten vor Fahrplan, angegebener Abfahrtzeit im Fahrplan da sein. In England sind es auch nur 40 Sekunden vorher. So.
Zumindest auch in Italien so. Wir waren vor kurzem, kann man demnächst auch hören, in Venedig mit schönen Ecken. Und da fuhren alle Züge zu früh. einer fuhr, glaube ich, eine Minute vor.
Hier in Deutschland wäre das nicht passiert.
In Italien. Einmal 2 Minuten und einmal, glaube ich, sogar 4 Minuten.
Zu früh.
In dem Fall Wumpe, weil
zwei
Züge
oder
von,
4 Minuten.
Ja.
Alter Verwalter.
In Italien.
In Italien.
Ist, war aber auch Wumpe, weil von dem Bahnhof am Festland zur Insel fahren so quasi alle 10 Minuten Züge rüber. Das ist auch ziemlich egal. Gut, also verschärfte Zugabfertigung derzeit in Köln und Hannover. Ich muss gestehen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich wusste zwar auch schon etwas länger davon, aber im Alltag fällt einem das nicht unbedingt auf. Also, weiß nicht, ob es was bringt. Was Ähnliches versucht doch die S-Bahn München. Und auch hier habe ich gedacht, aha, warum denkt man überhaupt erst jetzt drüber nach? Und zwar das zentrale Öffnen von Türen. Jetzt nicht im Schließen, sondern das Öffnen von Türen. Man spart sich den Klick auf den Taster bei der Tür ein, weil man herausgefunden hat, dass der Fahrgast, wenn er erst einmal rumdrückt und fummelt, viel länger braucht, bis die Tür da mal wirklich aufgeht, als wenn der Zugführer vorne die Türen zentral aufgibt.
Also quasi mit Türfreigabe automatisch aufmacht.
Genau, was es ja auch irgendwie in vielen Städten auch bei U-Bahn irgendwie auch gibt oder sowas. Also man hat mich jetzt auch gewundert, dass man da so einen Bohai draus macht, vor allem auch einen teuren Bohai.
2 Jahre lang hat man geplant, immerhin.
Ja, ja. Und hat gekostet 1 Million Euro teures Projekt.
Fast 6000 Türsteuergeräte mussten aktualisiert werden.
Und das dauert bis zu 8 Stunden pro Fahrzeug. Also da fragt man sich schon, warum sieht man sowas nicht gleich mal als Parameter vor, der sich irgendwie relativ simpel umschalten lässt, am besten für alle Züge auf einmal oder innerhalb von 2-3 Nächten. Also okay, gut, aber es erscheint mir echt total sinnvoll, gerade dieses zentrale Öffnen, jetzt eben nicht schließen, sondern öffnen.
Das Problem bei sowas ist, das sind halt sicherheitsrelevante Komponenten, die müssen alle vom Eisenbahnbundesamt freigegeben werden und da ist immer ein Zertifizierungsprüfprozess dahinter, deswegen dauert es ein bisschen länger. Was mich einmal verwundert, warum man das zum Fahrplanwechsel einführt, wenn es schweinekalt ist.
Ja.
Also man hätte das im Frühling machen sollen. Dann, also das wird, also mal schauen. Also mal gucken, ob es dann vielleicht schneller geht bei der S-Bahn Berlin, bei der S-Bahn München. Aber es, die Heizkosten nochmal sich erhöhen.
Ja, im Komfort natürlich dann, ja. Ja, man macht. Bei U-Bahn ist es halt aber so auch, ne? Also die Stadtbahn Hannover, die macht es halt auch. Zumindest in U-Bahn-Stationen. Draußen machen sie es nicht, witzigerweise. Da musst du drücken. Und ich bin sowieso ziemlich verwirrt. Ich glaube, irgendwie ist das in Berlin, musst du ja drücken, in anderen Städten wieder nicht. Und ja, gibt's alles Mögliche. Na gut, fand ich mal ganz witzig.
Das war schon.
Stimmt, was jetzt hier steht, das war schon.
Ja, ne? Das war schon. Das ist fürs Intro.
Ja, schick. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sich, also ganz besonders auch, wenn wir die Bahnheldenfolgen machen, dass sich trotz aller Unkenrufe und Probleme doch irgendwie immer noch viel zum Positiven tut. Was heißt immer noch? Also es ist so ein beständiger Schwung, finde ich. Der ist vorsichtig, aber es schwingt.
Sie fährt die Bahn immer noch. Trotz allem.
3% mehr Pünktlichkeit oder was war das?
3% Punkte, ja genau.
Hoffen wir auf einen pünktlichen Winter.
Oder auch nicht. Mal schauen.
Genau.
Das waren die Bahnhelden, Folge 11. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Auf jeden Fall. Und mal vielleicht wieder was unterwegs zu machen, wäre ganz cool.
Und ich weiß nicht, bei der Eisenbahn wünscht man sich, glaube ich, keinen guten Rutsch ins neue Jahr, sondern eher so eine gute Sandung ins neue Jahr oder so. Oder hoffentlich müsst ihr nicht ins neue Jahr sanden oder so.
Pünktliches neues
Jahr. Pünktliches neues Jahr, genau. Verschärft das Silvester. Viel Spaß damit.
Ja.
Jo. Bis dann. Ciao.
Dann. Mach's gut. Tschüss.
Bahnhelden.